Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Dominik Ebers.
Schön, dass ihr mit dabei seid. Das Netz, Twitter, läuft zur Höchstform auf in der Diskussion um Maaßen. Einer meiner Lieblingstweets: zwei Fehler noch und Maaßen ist Bundeskanzler. Und was gibt's noch so?
Also sehr, sehr gut fand ich den Tweet von Extra 3. Hochschlafen war gestern, heute wird man hoch entlassen. Sehr, sehr schön auch. Hätte man Maaßen wenigstens zur Staatssekretärin gemacht, dann würde er jetzt weniger verdienen als vorher. Ja, also ich finde es auch immer schön, wie dabei immer noch so eine versteckte, generelle Gesellschaftskritik drinsteckt. Ne? Da musst du auch wirklich erstmal drauf kommen.
Das Netz nimmt es definitiv mit Humor. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rahel Klein hat weitere Tweets für uns rausgesucht. Wir klären aber auch in diesem Podcast, was Hans-Georg Maaßen denn jetzt für eine neue Aufgabe hat. Und sie ist wieder da. Die Diskussion, was diese beiden hier angeht.
Du wirst gleich einschlafen, weil ich gar nicht alles aus meinem Bett rausräumen muss.
Nein?
Nein, ich komme einfach zu dir ins Bett, Bert.
Was?
Ja, gerade wird wieder über die sexuelle Orientierung von Ernie und Bert gesprochen. Aber warum eigentlich? Ist es nicht eigentlich völlig egal?
Ich finde es wichtig, darüber zu reden, vor allen Dingen, wenn man dann nochmal beachtet, wie sehr das abgewehrt wird. Also ich finde gar nicht, dass man jetzt unbedingt sagen muss, sie sind auf jeden Fall schwul, aber ich finde es schon sehr merkwürdig, dass sie sozusagen auf jeden Fall nicht schwul sein dürfen, was da ja gerade die Macher von der Sesamstraße nun irgendwie immer wieder meinen, betonen zu müssen.
Das ganze Gespräch mit Markus Ulrich vom Lesben- und Schwulenverband in Deutschland hört ihr auch hier in diesem Podcast. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer Mist baut, der wird nicht entlassen, sondern befördert. Das ist so ein bisschen das, was irgendwie am Ende hängen bleibt. Hans-Georg Maaßen ist nicht mehr Verfassungsschutzchef, sondern Staatssekretär im Innenministerium. 2.500 Euro mehr brutto gibt's obendrauf. Ja, man kann da schon irgendwie von einer Beförderung sprechen. Ja, und Horst Seehofer, der hat ihn heute auch nochmal so richtig gelobt.
Er ist kompetenter, integrer Mitarbeiter. Ich habe ihn immer als solchen erlebt.
Ja, da gab es nochmal Lob vom Chef quasi. Vassili Golot aus dem Hauptstadtstudio. Horst Seehofer hat heute eine Pressekonferenz gegeben, daraus auch der Ton. Wie hat er denn jetzt diesen Schritt begründet?
Ja, wir haben es gerade gehört. Also Horst Seehofer hat erstmal betont, wie sehr er Hans-Georg Maaßen schätzt. Er hat dem Wechsel auch nur zugestimmt, weil die SPD Probleme mit der Person hat. Und Horst Seehofer als Innenminister und als CSU-Chef ist eben wichtig, dass alle Koalitionspartner der Person vertrauen, die dieses Amt besetzt. Also er hat sich sehr ministerial gegeben. Und weil das nicht der Fall war, musste er handeln und hat Maaßen befördert.
Bei Twitter wird schon gepostet, hab's eben gesagt, noch zwei Fehler und Maaßen ist Bundeskanzler. Hat Seehofer auch auf die enorme Kritik reagiert?
Nicht wirklich. Er hat immer wieder darauf verwiesen, dass alles mit allen besprochen wurde, auch mit Andrea Nahles, also mit der SPD. Und Seehofer sieht diese ganzen Fehler, die Maaßen bei Twitter unterstellt werden oder auch faktisch belegt werden, nicht. Für ihn ist Maaßen ein absoluter Fachmann. Und dann hat er aufgezählt, wenn es um die Bekämpfung der Reichsbürger geht, des Rechts- und Linksradikalismus, der Clanbildung, der Hooliganbildung und so weiter. Seehofer sagt, dass er zu jeder Stunde überzeugt ist von Maaßen und deshalb soll er ihm auch als Fachmann erhalten bleiben.
Die SPD und auch vor allen Dingen die Opposition, die können den Schritt so gar nicht nachvollziehen. Gibt es eigentlich auch aus der CDU kritischere Stimmen?
Also die CDU ordnet das schon ähnlich wie die SPD ein. Und zwar sagen die, dass Maaßen als Präsident des Verfassungsschutzes sich politisch eingemischt hat. Das ist nicht in Ordnung. So hat Annegret Kramp-Karrenbauer das gesagt. Die Generalsekretärin der CDU hat deshalb Vertrauen verloren, vor allem Vertrauen der SPD verloren. Und deshalb ist es richtig, dass er nicht mehr im Amt ist. Aber die Kritik, dass er jetzt Staatssekretär geworden ist, die hört man aus CDU-Kreisen nicht.
Was sind denn jetzt genau eigentlich seine Aufgaben?
Naja, er wechselt als Staatssekretär ins Innenministerium mit dem Schwerpunkt auf Sicherheit und soll da die Bereiche Bundespolizei, Cybersicherheit, öffentliche Sicherheit verantworten. Und das war ja am Anfang noch im Gespräch, Verfassungsschutz, nein, das auf jeden Fall nicht. Das hat Seehofer heute in der Pressekonferenz auch betont. Da hält er sich raus, sonst wäre er ja quasi sein Vorgesetzter, sein eigener, von dem Amt, in dem er vorher war. Das wäre ein bisschen komisch. Und du hast es gerade gesagt, er wird 2.500 Euro mehr verdienen.
Es ist ja auch schon so ein bisschen absurd. Maaßen wird jetzt wahrscheinlich den einzigen SPD-Staatssekretär im Innenministerium ersetzen. Wen erwischt es da?
Gunther Adler, der ist 55 Jahre alt, was eigentlich noch kein Alter für den Ruhestand ist, aber er wird in diesen einstweiligen Ruhestand versetzt, gilt als anerkannter Bauexperte. Maaßen ist kein Bauexperte, wird sich auch nicht um dieses Bauwesen kümmern. Dafür wird der Staatssekretär Hans-Georg Engelke, der ist eigentlich Sicherheitsexperte, der ist dann für Bauen und Wohnen zuständig. Also man merkt, da sind einige Personalrochaden im Spiel.
Und auch einige Hans-Georgs. Wer wird denn jetzt Chef beim Verfassungsschutz? Weiß man das schon?
Nee, Namen waren noch kein Thema. Seehofer hat auch gesagt, dass er selber noch keinen Namen im Kopf hat, denn er hat das Vorschlagsrecht und will auch nichts überhastet entscheiden. Und bis es eine Lösung gibt, das ist auch noch interessant, bleibt Maaßen Chef des Verfassungsschutzes. Und ich persönlich gehe nicht davon aus, dass Seehofer die neue Personalie vor der Landtagswahl in Bayern bekannt geben wird und dies am 14. Oktober. Ich schätze, dass wir erst danach schlauer werden.
Wassily Godot aus dem Hauptstadtstudio über die politischen Reaktionen auf die Quasi-Beförderung von Hans-Georg Maaßen. Ja, und die besten Reaktionen aus dem Netz, die schauen wir uns gleich mal an. Da sind ein paar schöne Dinger dabei.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Maaßens Versetzung oder ja, nennen wir es lieber Beförderung ins Innenministerium, die können viele auch heute einfach nicht nachvollziehen. Und das Thema ist auch auf Twitter seit gestern ganz oben in den Trends. Rahel Klein aus unserem Deutschlandfunk Nova Team. Das Gute an der ganzen Sache kann man ja irgendwie sagen, sind auf jeden Fall die witzigen Reaktionen im Netz, ne?
Das sind wirklich einfach die Momente, wo ich Twitter wirklich liebe, ja? Egal wie ernst das Ereignis ist, die Leute auf Twitter, die verlieren einfach nicht den Humor und laufen wirklich zu Höchstform auf, muss man sagen.
Was sind deine Lieblingstweets zu der ganzen Kiste?
Also sehr, sehr gut fand ich den Tweet von Extra 3. Hochschlafen war gestern, heute wird man hoch entlassen. Sehr, sehr schön auch. Hätte man Maaßen wenigstens zur Staatssekretärin gemacht, dann würde er jetzt weniger verdienen als vorher. Ja, also ich finde es auch immer schön, wie dabei immer noch so eine versteckte, generelle Gesellschaftskritik drinsteckt. Ne? Da musst du auch wirklich erstmal drauf kommen.
Sehr gut. Ich will aber noch ein bisschen mehr.
Also der Postillon hatte eine sehr, sehr schöne Überschrift heute. Beim Schwarzfahren erwischt, Maaßen erhält kostenloses Monatsticket. Ja, liegt, finde ich, im Bereich des Möglichen. Dann auch sehr, sehr gut. Typischer Fall von, wenn das die Lösung ist, hätten wir gern das Problem zurück. Und dann kamen natürlich auch viele Warnungen. Wenn Politiker jetzt den Rücktritt von Seehofer fordern, sollten sie vorsichtig sein. Er würde dann ja womöglich ins Kanzleramt befördert.
Wäre es auch gut.
Ja, also ich sag nur, es lohnt sich immer noch ein bisschen durch Twitter durchzuscrollen. Ja, die Leute legen immer weiter nach. Es ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam.
Ja, manchmal kann dieses Twitter einfach wirklich schön sein. Die besten Tweets zu Maaßens Beförderung hat Rahel Klein für euch gesammelt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, endlich räumt mal einer auf. Im All. Nicht nur auf unserem Planeten gibt's Probleme mit Müll, sondern auch im All. Denn da ist eine Menge Weltraumschrott unterwegs und deswegen übernimmt da jetzt ein Satellit quasi ja so ein bisschen die Müllabfuhr. Im Juni ist er in der ISS ausgesetzt worden und jetzt gerade war sein erster Test. Michael Bücker ist Astrophysiker und hat sich das Ergebnis mal angeschaut. Michael, mit einem Fangnetz hat ja dieser Satellit munter gesammelt. Wie genau hat das funktioniert?
Ja, der Satellit hatte selber einen kleinen Untersatelliten dabei. Der war nur ungefähr so groß wie ein Schuhkarton ungefähr und hat sich dann nochmal ausgeklappt. Und dann hat der große Satellit diesem kleinen ein Netz hinterhergeworfen. Tatsächlich sogar ein ziemlich großes Netz, mehr als einen Meter im Umfang, das sich dort im All dann ausgeklappt hat und auf den kleineren Satelliten zugeflogen ist. Und dann, der kleine Satellit war in ganz dramatischen Drehungen versetzt worden, hat sich das Netz drumherum gewickelt, hat ihn eingefangen und das sah also ganz schön aus. Und das konnte man heute auf Video bewundern.
Der hat ja Schrott eingesammelt, den man selber abgeladen hatte. Wäre er aber auch in der Lage, im All mal so richtig aufzuräumen?
Also alleine mit dem Netz und dem Satelliten, wie er jetzt war, vielleicht noch nicht. Denn dieser Test war darauf angewiesen, dass das ohnehin schon im niedrigen Erdorbit stattfindet. Da, wo es ein bisschen Luftwiderstand gibt. Am Netz befestigt ist nämlich ein Ballon, der sich aufbläst, der mit einer kleinen Gaskartusche aufgeblasen wird. Und dieser Ballon sorgt dann dafür, dass der Luftwiderstand sich noch deutlich vergrößert. Das kann helfen, einen Satelliten, der vielleicht außer Kontrolle geraten ist, schneller zum Absturz zu bringen. Aber um ganz weit draußen Sachen einzufangen, würde das noch nicht reichen. Da müsste man dann noch zusätzlich eine Kraft ausüben, um dafür zu sorgen, dass der Schrott auch zur Erde zurückfällt.
Nur damit wir uns das ein bisschen besser vorstellen können, wie groß kann denn dieser Schrott sein, den er da einfangen kann?
Also das Netz war relativ feinmaschig, aber sicher müsste man bei einigen Zentimetern Größe anfangen. Das heißt so eine Schraubenmutter oder sowas Kleines, was im All als Weltraumschrott auch schon großen Schaden anrichten kann, den könnte man damit nicht einfangen. Am größeren Ende könnte man sicherlich schauen, dass das Netz noch ein bisschen größer wird. Da sind eigentlich technisch wenig Grenzen gesetzt. Und dann könnte man vielleicht auch Satelliten, die einige Meter groß sind, damit zumindest einwickeln und dann, wie gesagt, in diesem Fall gezielt den Luftwiderstand vergrößern, um sie zum schnelleren Absturz zu bewegen oder später dann vielleicht sogar ein extra kleines Raketentriebwerk ranschnallen, um ihn dann zum Absturz zu bringen.
Jetzt hast du gut erzählt, wie er den Müll eben einfangen kann. Aber was passiert denn mit dem Müll, den er dann eingefangen hat? Kommt dann jemand und holt den ab?
Genau. Also in diesem Fall, wie gesagt, ist es der Luftwiderstand. Das bedeutet, dass das kleine bisschen Reibung, was dort oben noch vorhanden ist, weil der Satellit der Lufthülle, der um die Erde noch nicht ganz entflohen ist, der sorgt dann dafür, dass das Ganze etwas schneller zum Absturz gerät, also auf seiner Umlaufbahn immer niedriger kommt und dann irgendwann so tief in die Erdatmosphäre fällt, dass es verglüht. Mhm. Ansonsten kann man sich vorstellen, dass ein Satellit, der auf diese Weise eingefangen wurde, zum Beispiel mit einem kleinen Raketentriebwerk oder einem gezielten Schubs auf irgendeine andere Weise so auf eine Bahn gebracht wird, dass er auch in die Atmosphäre eintaucht und dann verschwindet.
Jetzt sollen in den nächsten Tagen noch mehr Tests anstehen. Was passiert dann genau?
In den nächsten Tests wird ein kleines Ziel ausgefahren, auch wieder vom großen Satelliten. Und das soll dann mit einer Harpune abgeschossen werden. Das ist ganz kurios, denn Tests mit einer Harpune hat es im All bisher selten gegeben. Da kann man sich zum Beispiel an den kleinen Philae-Lander erinnern, der auf dem Kometen Schuri aufgesetzt hat. Dessen Harpune hat nicht richtig funktioniert. Und diesmal soll nun gezeigt werden, dass man mit einer solchen Harpune ein Ziel im All auch aufspießen kann. Und das ist neben dem Einfangnetz eine weitere Idee, um Weltraumschrott anzuschauen.
Wir haben eben noch mal nachgeguckt. Mittlerweile, sagt man, kreisen mehr als 7600 Tonnen Weltraumschrott um die Erde. Wie viele Satelliten müssten da eigentlich dann aufräumen, damit der alle weg kann?
Tja, das Dumme ist, da müsste man wahrscheinlich fast genauso viele Satelliten tatsächlich hochschicken, denn jedes Stückchen Schrott hat eine ganz eigene Umlaufbahn und die unterscheidet sich von den Umlaufbahnen ganz doll. Das ist nicht so wie im Meer, wo man einfach hinfahren kann und sozusagen alles in einem aufsammelt, sondern die haben teilweise Geschwindigkeiten, die sich um viele hundert Meter oder sogar Kilometer pro Sekunde unterscheiden. Das heißt, wenn ich einmal so ein Ding anvisiert habe, dann kriege ich kein zweites mehr eingefangen. Man würde sich also mit solchen Situationen wahrscheinlich dann auf die größten gefährlichsten Stücke erstmal konzentrieren müssen.
Spannend. Im All übernimmt ein Satellit jetzt quasi die Müllabfuhr und den ersten Test hat sich Astrophysiker Michael Büker für uns angeguckt. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Stellt euch mal vor, ihr seid ein Land, also Deutschland zum Beispiel, und ihr wisst nicht, wie viele Menschen so in euch wohnen. Ihr wollt das aber unbedingt gerne rausbekommen. Was macht ihr dann? Ja, ihr zählt durch. Das ist 2011 so passiert bei der Volkszählung und da kam raus, ach, sind ja doch nur 80,2 Millionen Menschen. Die Statistiker waren von 1,5 Millionen Menschen mehr ausgegangen. Ja, und weniger Einwohner, das heißt für Städte und Gemeinden weniger Geld. Und deshalb haben Hamburg und Berlin beim Bundesverfassungsgericht geklagt und heute kam raus, die Klage wurde abgewiesen. Klaus Jansen aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was heißt das genau?
Ja, das heißt, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, der Zensus 2011 hat nicht gegen die Verfassung verstoßen. Berlin und Hamburg und hunderte weitere betroffene Städte und Gemeinden, die müssen sich jetzt also damit abfinden, dass sie dauerhaft erstmal weniger Geld bekommen.
Damit wir uns das besser vorstellen können, um was für Summen geht's da? Was ist das für Geld?
Ja, das ist Geld, das zum Beispiel aus dem Länderfinanzausgleich kommt oder aus der Umsatzsteuerverteilung. Wer weniger Einwohner hat, der wird auch weniger unterstützt, ist ja logisch. Und gerade Berlin und Hamburg haben mit den Zahlen vom letzten Zensus zu kämpfen. Hamburg hatte plötzlich rund 80.000 Einwohner weniger, Berlin sogar 180.000. Der Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz, der sagt, dass das große finanzielle Lücken gerissen hat.
Das bedeutet erstmal, dass wir jedes Jahr 470 Millionen weniger haben. Es ändert sich jetzt erstmal bis 2021 nichts, aus unserer Sicht leider nichts.
Das ist die Lage in Berlin. In Hamburg sind es jedes Jahr auch über 100 Millionen Euro weniger.
Die Finanzlücke war natürlich nicht eingeplant und die Städte waren nach dem Zensus bestimmt auch sauer. Aber warum haben die denn geglaubt, dass sie dann am Ende wirklich juristisch dagegen angehen können?
Ja, weil sich die Erfassungsmethode geändert hat und weil dabei kleinere Gemeinden und größere Städte anders behandelt worden sind. Also dazu musst du wissen, dass beim Zensus 2011 nicht einfach alle Menschen einzeln gezählt worden sind. Die Statistiker haben da nur 10% der Bevölkerung direkt befragt. Und ansonsten ansonsten hauptsächlich mit Registern gearbeitet, also Geburtsregister, Melderegister, sowas, was schon vorhanden war. Da haben die reingeschaut und alles zusammengerechnet, aber solche Register, die haben halt auch mal Fehler. Also wenn du beim Umzug jetzt zum Beispiel vergessen hast, dich abzumelden, dann liegst du als Karteileiche im Register, bist also gar nicht mehr eigentlich Einwohner der Stadt.
Aber gut, das kann ja großen Städten genauso passieren wie dann auch zum Beispiel kleinen Gemeinden.
Logisch, ja. Aber die Statistiker, die haben bei Gemeinden unter 10.000 Einwohnern die Problemfälle direkt besucht, um den Fall auch aufzuklären. Bei größeren Städten gab es dagegen nur Stichproben. Die haben die Statistiker dann hochgerechnet. Und diese Korrekturmethode, die fanden die klagenden Städte ungerecht. Gerichtspräsident Andreas Voskuhle sagt aber, das ist okay.
Die Entscheidung beruht auf den weitgehend übereinstimmenden Empfehlungen der statistischen Kreise. Sie wird im Ausland bereits praktiziert, ist kostengünstiger und insbesondere auch grundrechtsschonender, weil sie nur 10% und nicht die gesamte Bevölkerung einer Befragung unterwirft.
Tja, das Bundesverfassungsgericht sagt also, so wie es gemacht wurde, war es erstmal in Ordnung. Eine richtige Volkszählung sei nämlich auch nicht genauer.
Du sagst richtige Volkszählung. Was heißt das? Wie lief das denn vor dem Zensus 2011 ab?
Ja, also in der DDR gab es die letzte Volkszählung 1981, in der alten Bundesrepublik 1987, beide also noch vor der Wiedervereinigung. Und allein in der Bundesrepublik sind damals 600.000 Interviewer losgezogen, um jeden Bürger persönlich zu befragen. Also krass. Ein Riesenaufwand war das. Und was das Bundesverfassungsgericht meinte mit, das ist auch nicht genauer als nur 10% zu befragen. Also auch wenn jeder Bürger einzeln aufgesucht wird, dann kann der ja immer noch die Antwort verweigern oder lügen oder die Interviewer, die arbeiten uneinheitlich, nicht richtig abgesprochen. Also ganz genau wirst du eh nie erfahren, wie viele Menschen jetzt gerade in Deutschland leben.
Ja, und jetzt? Wie geht's weiter?
Ja, die nächste Volkszählung, die wird 2021 kommen, der nächste Zensus. Und die Kommunen, die haben Hoffnung, dass die Erfassungsmethoden dann zumindest genauer sein werden. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich auch gesagt, die Erfahrungen von 2011, die sollten in der nächsten Volkszählung berücksichtigt werden. Erforderliche Anpassungen sollten geprüft werden, hieß es da. Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel, der sieht deshalb auch einen kleinen Erfolg nach dem Urteil.
Wir nehmen jetzt diese Entscheidung natürlich mit Respekt zur Kenntnis. Ich finde allerdings auch wichtig, dass das Bundesverfassungsgericht auch Punkte aufgezeigt hat, die in den nächsten Zensus 2021 einfließen müssen. Insofern war der Gang nach Karlsruhe für Hamburg jedenfalls nicht umsonst.
Ja, also die Kohle bis 2021 ist futsch, aber dann wird neu gerechnet beim nächsten Zensus und die Städte und Gemeinden, die wollen dann auch besser vorbereitet sein. Berlin zum Beispiel will sein Melderegister verbessern, damit so eine Überraschung nicht nochmal passiert.
Der Zensus 2011, der war verfassungskonform, sagt das Bundesverfassungsgericht. Das bedeutet, dass viele Städte und Gemeinden in Deutschland weniger Geld bekommen. Zumindest bis zum nächsten Durchzählen. In 3 Jahren.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Weltfrieden. Ja, das wollen wir irgendwie alle. Und zum Glück gibt es auch jetzt jemand, der sich dafür einsetzt. Und sein Name ist Kanye West. Check again. Menacing, frightening, find help. Sometimes I scare myself. Ja, Kanye West will sich höchstpersönlich der Sache annehmen, und zwar indem er unsere Sprache bereinigen möchte. Dazu hat sich der gute Kanye West ein Wörterbuch gekauft, mit einem Textmarker losgelegt und alles, was gelb ist, fliegt. Alles, was im Prinzip nicht so richtig positiv ist, weg damit. Warum diese Idee gar nicht so doof ist, das klärt unser Deutschlandfunk-Nova-Reporter Stefan Beuting. Und er hat euch gefragt, was haltet ihr davon?
Halte ich eigentlich nicht so viel davon.
Ich verstehe quasi den Sinn dahinter nicht so ganz, was er machen will.
Ich habe da so meine Zweifel, dass das viel bringt.
Und ich denke auch nicht, dass das der Welt wirklich viel weiterhilft.
Ja, finde ich schwachsinnig.
No fade outs. Auf der einen Seite Kanyes Fans, die ihm alles zutrauen. Auf der anderen die Zweifler. Und dazwischen Joachim Bauer.
Also ich finde es toll, dass der Kanye West hergeht und sich Gedanken macht, was Sprache macht, welche Wirkungen von Sprache ausgehen. Und da ist er im Grunde auch auf der richtigen Spur.
Joachim Bauer ist Neurowissenschaftler, Arzt und Psychotherapeut. Er beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Sprache und Gewalt und hat dazu auch aktuell ein Buch geschrieben. Der Titel Schmerzgrenze. Worte, sagt Bauer, können physisch Schmerzen verursachen.
Sprache sagt das ja auch, das hat mich getroffen wie ein Schlag. Und wir können heute in der Neurowissenschaft tatsächlich zeigen, dass wenn Menschen Sachen hören, die sie beleidigen oder wo ich ausgegrenzt werde durch andere, wo andere sagen, du bist Dreck für uns, dass unser Gehirn darauf ganz massiv reagiert, dass zum Beispiel die Schmerzsysteme unseres Gehirns auf Kränkungen, die uns gesagt werden, massiv reagieren.
Also doch, über die Auseinandersetzung mit Sprache zum Weltfrieden. Und Kanye West vorneweg. Das Problem? Seine Methode.
Naja, also das, was er jetzt hier konkret macht, dass er quasi das Wörterbuch ausmisten will, das finde ich jetzt ein bisschen naiv.
Also ich finde, man kann viele Wörter abwerten und negativ sagen. Das muss nicht unbedingt ein Kraftwort sein, deswegen sehe ich da auch keinen Sinn hinter.
Ich finde das schwachsinnig. Also auch Wörter zu verbieten, ich glaube, das bringt eher das Gegenteil.
Du bist noch nicht so ganz überzeugt, sehe ich, ne? Mhm.
Ob Kanye West tatsächlich durch aktuelle neurowissenschaftliche Forschungsergebnisse über den Zusammenhang von Sprache und Gewalt oder gar das Buch von Joachim Bauer auf das Thema gekommen ist, wissen wir nicht. Sicher ist nur, die Richtung stimmt.
Das heißt, die Sprache ist eine Sache, die im Grunde ganz eng mit Handlungen zu tun hat. Man hat so die Theorie entwickelt, dass Denken und Sprechen Probehandeln ist. Und wenn wir eine gewalttätige Sprache pflegen, dann bahnt das im Grunde auch gewalttätigen Handlungen den Weg.
Denn zu viel Gewalt in der Sprache bedeutet physischer Schmerz. Und daraus folgt nichts Gutes.
Und wenn die Schmerzsysteme unseres Gehirns reagieren, dann steigt bei mir wiederum die Wahrscheinlichkeit, dass ich selber gewaltbereit bin, nicht? Oder gewaltbereiter bin, als ich es sonst wäre. Das heißt, dann entstehen solche Cycles of Violence, also solche Kreisläufe der Gewalt, dadurch, dass immer gegenseitig sich bestimmte Gruppen in der Gesellschaft kränken, demütigen, ausgrenzen. Und genau da müssen wir den Riegel davor kriegen. Und wenn Kanye West das erkannt hat, finde ich das ganz toll.
You're such a fucking whore, I love it. You're such a fucking whore, I love it. Da Kanye noch bei dem Buchstaben A ist, wissen wir nicht, was mit dem F-Word passiert. Oder mit whore, Hure. Wobei, vielleicht bleiben die ja drin. Denn im Rap ist das ja alles gar nicht so gemeint.
Ja, eben, wie man ein Wort verwendet und in welchem Kontext. Also, Hurensohn muss jetzt nicht negativ ausgelegt sein. Es wird dann quasi nur in der Gesellschaft so bewertet.
Achtsamer Umgang mit Sprache hilft, Gewaltkreisläufe zu durchbrechen oder gar nicht erst entstehen zu lassen, sagt Bauer. Wichtig dabei, das geht nicht mit Listen oder Wörterbüchern, sondern muss dem Kontext entsprechend angewendet werden.
Ja, also wenn natürlich Kanye West jetzt so eine Initiative ergreift, dann muss man natürlich schmunzeln, weil er hat sozusagen buddhistisch gesprochen gerade in diesen Punkten schlechtes Karma, weil die ganze Rapper-Szene sich natürlich nicht gerade einer ausgesuchten Wortwahl bedient.
Absolut sinnig, dass an Kanye fucking whore bitch motherfucker West der Welt eine neue, positive Sprache schenken wird.
Kanye West will mal wieder die Welt retten. Seine Idee, die Sprache zu bereinigen. Die ist aber gar nicht so verrückt, hat unser Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting rausgefunden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In meiner Facebook-Timeline ist gerade nicht mehr so wahnsinnig viel los, weil alle nur noch bei Instagram rumhängen. Aber das Einzige, was sich munter hält, das sind Postings, in denen steht: Suche Wohnung in Großstadt XY, am besten 60 Quadratmeter und nicht teurer als 550 Euro. Ja, viel Glück dabei. 350.000 neue Wohnungen brauchen wir in Deutschland und das pro Jahr. Das sagt zumindest der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Doch woher sollen die jetzt auf einmal alle kommen? Die Bundesregierung hat am Freitag zum Wohngipfel eingeladen. Das reicht den Gewerkschaften und dem Mieterbund aber nicht. Sie starten deswegen morgen einen alternativen Gipfel. Wir sprechen über beide, jetzt aber erstmal über den Wohngipfel. Panayotis Gavrilis aus unserem Hauptstadtstudio. Was soll denn auf diesem Wohngipfel genau passieren?
Ja, es soll geredet werden im Bundeskanzleramt. Also dieser Wohngipfel, was heißt Gipfel? Also der dauert 2,5 Stunden. Manche bezeichnen den als, naja, ist eigentlich ein Gipfelchen. Aber immerhin, es sind über 100 Teilnehmer. Da ist Merkel, Seehofer, Finanzminister Scholz, Justizministerin Barley. Die sind alle dabei. Auch die kommunalen Spitzenverbände, die Immobilienwirtschaft, die ist auch da. Auch der Deutsche Mieterbund ist da. Das heißt, man will sich da in konzentrierter Form Gedanken darüber machen, wie man denn Wohnungen, mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen kann. Lukas Siebenkotten vom Deutschen Mieterbund, der lädt unter anderem zum alternativen Wohngipfel einen Tag zuvor ein. Der ist aber auch selbst bei Bundeskanzlerin Merkel mit eingeladen und sagt eigentlich, im Prinzip wird die Perspektive der Mieter gar nicht so stark berücksichtigt.
Wir sind nicht der Auffassung, dass die Interessen der Mieterinnen und Mieter, auch wenn wir dabei sind, zur Genüge vertreten würden. Sie müssen mal überlegen, wie viele Verbände der Immobilienwirtschaft alleine eingeladen sind. Ja, und das sind mindestens 5 oder 6. Also unserer Ansicht nach hätte die Mieterseite dort deutlich stärker vertreten werden müssen.
Ja, also vorab schon ein wenig Kritik. Und wenn man jetzt auch noch bedenkt, dass Seehofer heute ja seinen Baustaatssekretär wegen Maßen entlässt, das hat er angekündigt, dass er gehen soll, dann ist das kein guter Stern, unter dem dieser Gipfel steht, würde ich sagen.
Gut, also wir haben schon gehört, den Gewerkschaften und dem Mieterbund geht das alles irgendwie nicht weit genug. Sie starten deswegen auch den alternativen Wohngipfel, und zwar morgen. Heute haben Sie dazu eine Pressekonferenz gegeben. Was wollen Sie mit diesem alternativen Wohngipfel erreichen?
Die sagen, was die Regierung macht. Also wir hatten gestern Einführung des Baukindergeldes, die steuerliche Förderung von heute, die Mietrechtsänderung. Das bringt alles nicht. Das reicht uns nicht aus. Und die Bundesregierung sagen, sie sei nicht gewillt oder in der Lage, ernsthaft umzusteuern und eine Politik für Mieter und Wohnungssuchende zu machen. Und Stefan Körzel, der ist Vorstandsmitglied beim DGB, beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Und der sagt, finde ich einen interessanten Aspekt, viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die können sich Wohnungen am Arbeitsplatz gar nicht mehr leisten.
Dort reichen die Lohnsteigerungen nicht mehr, um die Mietsteigerungen, die verlangt werden, auch entsprechend zu bezahlen. Ich bin der Meinung, der DGB ist der Meinung, dass dieses Problem noch nicht bei allen in der Politik angekommen ist, vor allem noch nicht bei dem zuständigen Minister. Und das wollen wir, glaube ich, auch mit diesem alternativen Gipfel deutlich machen.
Also da wird in Berlin sehr, sehr viel los sein die nächsten Tage.
Kritisieren kann man immer viel, aber wie wollen die denn erreichen, dass es in Zukunft mehr Wohnungen gibt, die dann am Ende auch wirklich bezahlbar sind?
Da sind schon ein paar dabei. Ich nenne jetzt mal ein paar. Also sie sagen, Mietpreisbremse verlängern, schärfen, bundesweit anwenden, Ausnahmen streichen. Also wesentlich radikaler, wie es jetzt zuletzt Bundesjustizministerin Katharina Barley auf den Weg gebracht hat. Sie sagen auch, den sozialen und preisgünstigen Wohnungsneubau, der soll deutlich ausgeweitet werden und eben es soll eine dauerhafte Bindung geben. Das heißt, soziale Wohnungen, die verlieren meist nach 20 Jahren ihre soziale Bindung. Das heißt, sie können dann zu marktüblichen Preisen danach angeboten werden. Und sie sagen auch, Fördermittel für mindestens 100.000 leistbare Wohnungen pro Jahr sollen bereitgestellt werden und auch eine Forderung, Zwangsräumungen, die sollen verhindert werden und der Kündigungsschutz, der soll verbessert werden. Also wenn man das mal zusammenfasst, diese ganze Woche, die nächsten Tage, heute, morgen, übermorgen, Tage stehen im Zeichen der Wohnpolitik mit Vorschlägen, würde ich sagen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, wie man denn tatsächlich bezahlbaren Wohnraum tatsächlich und wirklich für Leute schafft, die sich vielleicht nicht eine Wohnung leisten können mit 12, 14, 16 Euro Quadratmeter kalt.
Übermorgen hat die Bundesregierung zum Wohngipfel eingeladen. Den Gewerkschaften und dem Mieterbund geht das nicht weit genug. Sie laden morgen schon mal zum alternativen Wohngipfel.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sind Ernie und Bert schwul oder nicht? Es wird mal wieder darüber diskutiert und diesmal wurde die Diskussion ausgelöst durch ein Interview mit Mark Saltzman, ehemaliger Drehbuchautor der Sesamstraße. Er selbst lebt mit einem Mann zusammen und hat gesagt, als ich Bert und Ernie geschrieben habe, habe ich immer gefühlt, dass sie schwul sind, ohne irgendeine große Agenda dahinter. Die Organisation, die für die Produktion der Sesamstraße verantwortlich ist, die sieht das offenbar anders. Sie hat auf Twitter geschrieben, Ernie und Bert sind beste Freunde. Wir müssen also noch mal reden. Das mache ich mit Markus Ulrich vom Lesben- und Schwulenverband in Deutschland. Wie findest du das, Markus, dass wir wieder darüber reden, ob Ernie und Bert ein Paar sind oder nicht?
Ich finde es wichtig, darüber zu reden, vor allen Dingen, wenn man dann noch mal beachtet, wie sehr das abgewehrt wird. Also ich finde gar nicht, dass man jetzt unbedingt sagen muss, sie sind auf jeden Fall schwul, aber ich finde es schon sehr merkwürdig, dass sie sozusagen auf jeden Fall nicht schwul sein dürfen, was da ja gerade die Macher von der Sesamstraße nun irgendwie immer wieder meinen, betonen zu müssen. Und ich glaube, da ist einfach noch mal klar, dass damit suggeriert wird, dass Homosexualität auch was Schlechtes ist und es eigentlich auch eine homophobe Abwehrreaktion. Sprich, ich finde es total wichtig, diese Diskussion zu führen, weil es eigentlich auch eine Diskussion um Homosexualität und wie bewerten wir Homosexualität und damit halt auch Lesben und Schwule ist.
Was glaubst du, warum machen die Macher das?
Ja, gute Frage. Das müsstet ihr die natürlich selber mal fragen. Aber es ist einfach immer sehr auffällig, dass gerade wenn es um Kinder und Jugendliche geht, und da müssen wir jetzt auch nicht nur mal in die USA gucken, sondern können wir auch nach Deutschland gucken, gibt es durchaus immer wieder Bedenkenträger und teilweise auch eine sehr hysterische Debatte. Ich erinnere an die Debatte um Kita-Koffer, um Akzeptanz- und Bildungspläne für Schulen. Da wird immer wieder gesagt, nee, Jugendliche und Kinder nicht zu früh damit konfrontieren, könnte die verwirren und sie wären dann nicht normal. und so weiter und so fort. Und diese Debatte ist natürlich dann auch beim Kinderfernsehen wieder sehr präsent. Und ich glaube, da sieht man einfach die ganze Verkrampftheit, die es immer noch gibt zum Thema Homosexualität, trotz aller Fortschritte auch in Deutschland.
Ja, aber am Ende ist es ja doch auch eine Kindersendung. Brauchen Puppen aus einer Kindersendung eigentlich überhaupt eine sexuelle Orientierung?
Ob sie es brauchen oder nicht, ist natürlich eine andere Frage. Aber Tatsache ist, dass zum Beispiel es auch andere Paarkonstellationen in der Sesamstraße gibt. Also es wird immer so getan, als ob nur, wenn man über Lesben und Schwule redet, auf einmal über Sexualität und Beziehungen geredet wird. Ich erinnere nur an Miss Piggy und Kermit den Frosch. Die sind das Liebespaar und sie sind ein heterosexuelles Liebespaar. Das heißt, die Behauptung, dass diese Puppen keine sexuelle Orientierung haben, ist schlichtweg falsch. Weil immer wieder gezeigt wird, dass da Mann und Frau sich täuschen. Ist auch in Ordnung so, aber dann zu sagen, unsere Puppen haben keine sexuelle Orientierung, ist halt einfach falsch.
Jetzt mal ganz abgesehen von den beiden Puppen, warum ist es deiner Meinung nach wichtig, dass prominente LGBT-Paare sich öffentlich zu erkennen geben bzw. als solche auch bezeichnet werden?
Also grundsätzlich sind wir schon der Meinung, dass jede Person, auch jede öffentliche Person, entscheiden kann, ob sie öffentlich lesbisch schwul sein möchte oder nicht. Nichtsdestotrotz finden wir öffentliche Vorbilder enorm wichtig. Zum einen natürlich einfach auch, weil Lesben und Schwule zu dieser Gesellschaft gehören, es auch nichts Verwerfliches ist und Heterosexuelle, wie gesagt, andauernd ihre neuen Partner, neue Partnerin über den roten Teppich mit sich nehmen sozusagen. Also da die Selbstverständlichkeit, mit der einfach auch über heterosexuelle Beziehungen gesprochen haben, wünschen wir uns auch für homosexuelle Beziehungen. Und Prominente haben natürlich eine Vorbildfunktion A, selber für Lesben, Schwule, um zu sehen, ich bin nicht allein, es gibt andere Leute, ich kann auch Sachen schaffen, auch als jemand, der geoutet ist. Ich kann trotzdem beliebt sein, aber ich finde es auch enorm wichtig für alle Menschen, die nicht lesbisch oder schwul sind, damit sie dann halt auch mal damit klarkommen, um es mal so salopp zu sagen. Und da hilft auch eine Sichtbarkeit. Also,
aber hast du nicht manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass diese Diskussionen viele auch einfach schlichtweg nerven?
Ja, mich nervt Homophobie. Insofern, ich finde sozusagen es spannend, weil Heterosexuelle oft gar nicht merken, wie oft sie sich eigentlich outen. Das fängt an mit einem Bildschirmschoner von ihrer Partnerin, ihrem Partner auf dem Handy. Sie erzählen im Smalltalk im Büro, mit wem sie zusammenwohnen, mit wem sie im Urlaub waren, ob sie sich daten oder nicht. Haben Fotos von ihrer Familie auf dem Schreibtisch am Arbeitsplatz. Ist alles in Ordnung. Will aber sozusagen darauf hinaus, dass Heterosexuelle ganz oft über ihre Sexualität reden, ist meistens gar nicht bemerken. Und dann erst bemerken, wenn Lesben und Schwule von ihrer alltäglichen Normalität erzählen und sich dann pikiert fühlen, finde ich dann halt echt schwierig.
Markus Ulrich vom Lesben- und Schwulenverband in Deutschland über die aktuelle Diskussion um Ernie und Bert. Das war das Update vom 19. September. Vielen Dank an Rahel.
Ja, danke auch.
Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.